MDR Kultur. Glaubenssachen.
250 Jahre USA. God's Own Country. Eine Sendung von Clemens Klünemann.
Womöglich war das Attentat vom 13. Juli 2024 auf den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und die im folgenden Erzählungen einer wundersamen Rettung der Katalysator einer schon seit Jahren zu beobachtenden religiösen Entwicklung in der politischen Landschaft der Vereinigten Staaten. Die Politik wird seit Jahren in besonderer Weise religiös aufgeladen und die Religion damit im Umkehrschluss politisiert. Gott habe Trumps Leben gerettet, um den Vereinigten Staaten und der Welt die Erlösung zu bringen. So deuteten Trump-Anhänger das Attentat. Der verletzte Präsidentschaftskandidat erschien so als eine Art Märtyrer mit messianischen Zügen. Er sei für etwas Großes auserwählt und stehe deshalb unter einem besonderen Schutz. Im April dieses Jahres postete der inzwischen erneut ins Amt gewählte Präsident ein Bild, das ihn als eine Jesus-ähnliche Figur darstellte, die einem Kranken die hell erleuchtete Hand auf die Stirn legt, während auch in der anderen Handfläche Trumps ein helles Licht strahlt. Die zunehmende Verschmelzung von Religion und Politik in den USA wurde so mit Hilfe künstlicher Intelligenz ins Bild gesetzt. Von einer solchen Entwicklung zu sprechen, erscheint indes auf den ersten Blick paradox. Wurde dieses Land vor 250 Jahren doch von Menschen gegründet, welche sich dem Einfluss religiöser Dogmen auf das politische Geschehen doch gerade entziehen wollten? Jenseits des Atlantiks ein neues Leben zu beginnen und eine neue Staatlichkeit zu begründen, bedeutete für viele Auswanderer endlich in den lang ersehnten Genuss von Religionsfreiheit zu kommen, welche das Staatskirchentum und die religiöse Bevormundung in Europa den Menschen vorenthielten. Als vor 250 Jahren, am 4. Juli 1776, 13 Staaten in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung, die Geburtsurkunde der amerikanischen Nation, unterschrieben, hielten sie darin als unumstößliche Wahrheit fest.
Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
Das Streben nach Glück als politisches Ziel der sich formierenden Nation zu formulieren, ist ein untrüglicher Indikator für einen Neuanfang, der vor allem ein neues Denken in einem anderen Zeithorizont begründet. Statt der Erwartung des Endes der Welt, dieses Jammertals, wie sie in vielen Kirchen Europas gepredigt wurde, setzt sich unter denen, die in der neuen Welt ankamen, eine Hoffnung auf bessere Zeiten durch. Ja, diese Hoffnung war es, die sie zu diesem Neuanfang motivierte. Dabei ging das amerikanische Unabhängigkeitsprojekt wie selbstverständlich von einem Schöpfergott aus und wäre völlig missverstanden, wenn man ihm die Intentionen der französischen Aufklärer unterstellen wollte, in deren Denken Religion als ein zu überwindendes Überbleibsel des Ancien Regime war. So schrieb George Washington, der erste US-Präsident, in seiner Farewell Address von 1776:
Nehmen wir einmal mit der gebotenen Vorsicht an, dass Moral ohne Religion aufrechterhalten werden könne. Was auch immer man dem Einfluss einer gehobenen Bildung auf besonders beschaffte Geister zugestehen mag, so verbieten uns doch sowohl die Vernunft als auch die Erfahrung zu erwarten, dass sich die nationale Moral unter Ausschluss religiöser Prinzipien durchsetzen kann.
Dieser horizontale, man könnte auch sagen funktionalistische Religionsbegriff, der die soziale Nützlichkeit von religiöser Bindung betont, hat durchaus Tendenzen, wie es sie auch im alten Europa und bei so unterschiedlichen Machthabern wie Robespierre und Napoleon gab. Aber der 1791 verabschiedete erste Zusatzartikel der 4 Jahre zuvor verabschiedeten Verfassung spiegelt offenbar die Erfahrung, dass auch in der neuen Welt religiöse Überzeugungen die Politik bestimmen könnten, dass solche Überzeugungen dennoch seitens des Staates zu schützen sind, wenn es dort nämlich heißt:
Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das eine Einrichtung einer Religion zum Gegenstand hat oder deren freie Ausübung beschränkt.
Das Dilemma des liberalen Rechtsstaats, auch die Überzeugung jener zuzulassen und nicht zu beschränken, welche diesen Staat ablehnen, zeigte sich also von Anfang an in der amerikanischen Verfassungsgeschichte. Bereits 1803 sprach Thomas Jefferson, der wie George Washington als Gründervater der USA gilt, von der Notwendigkeit einer Mauer, welche Kirche und Staat trennt. und davon, dass niemand gezwungen werden dürfe, irgendeine religiöse Andacht, Stätte oder Seelsorge zu besuchen oder zu unterstützen. Dies ist als Indiz zu werten, dass bestimmte sendungsbewusste und antiliberale religiöse Gruppierungen in der Tradition der Puritanisten die noch junge Nation als God's Own Country, Gottes eigenes Land, sahen und mit religiösen Erweckungsgedanken aufluden. Wie beispielsweise die Nachkommen jener Puritaner, die ab 1630 bei Boston ein heiliges Gemeinwesen, ein Holy Commonwealth, errichten wollten. Mit Boston als dem neuen Jerusalem und den Siedlern als zweitem auserwählten Volk. Die christlichen Siedler aus England verstanden sich als Nachfahren und Erben der Juden, als gleichfalls auserwähltes Volk, dem in Amerika vergönnt sein würde, was den Juden im gelobten Land noch verwehrt blieb, schreibt der langjährige Nordamerika-Korrespondent Matthias Rüb in seinem Buch »Gott regiert Amerika«. Manche Puritaner wollten sogar Hebräisch als verbindliche Sprache in dieser neuen One Nation Under God einführen, wie die Historiker Barry Cosman und Seema Lachman in ihrem gleichnamigen Buch erwähnen. Das Streben nach Glück, nach strikten und strengen Vorgaben, das sah Jefferson offenbar klar, würde unter solchen Umständen, wie sie nicht nur in Boston herrschten, sehr schnell zum Verlust der gerade erworbenen Freiheit führen. 250 Jahre nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und vor allem nach zahlreichen Säkularisierungsschüben treten religiöse Überzeugungen und vor allem apokalyptische Erweckungsbewegungen in den USA scheinbar in den Hintergrund, wie ein Befund des Religionswissenschaftlers Detlef Pollack nahelegt.
Während sich 2007 noch mehr als 90% der US-Bürger als gottgläubig bezeichneten, waren es 2017 10% weniger. Gegenüber knapp 3/4 im europäischen Durchschnitt. Angesichts der Allianz von evangelikalen Christen mit den Republikanern geben immer mehr Amerikaner, die bereits religiös distanziert sind, ihre religiöse Bindung nun ganz auf.
Es wäre indes ein Irrtum, daraus zu schließen, dass Konflikte um die Rolle der Religion im öffentlichen Leben Amerikas und vor allem bei politischen Entscheidungen abnehmen. Vielmehr scheinen sie sich zuzuspitzen. Denn zwischen religiösen Konservativen und säkularen Progressiven hat sich eine neue Konfliktlinie gebildet, die sich vor allem an unterschiedlichen Haltungen zu Abtreibung und Homosexualität zeigt. Viele evangelikale Christen fühlten sich in der unter der Präsidentschaft Barack Obamas liberaler werdenden Gesellschaft der USA zunehmend marginalisiert, was sie politisch geradezu in die Arme eines Politikers getrieben hat, der ihnen für den Fall seiner Wahl alles versprochen hat, was ihr an einer so empfundenen glorreichen oder aber verklärten Vergangenheit orientiertes Herz begehrte. Im Schatten von Make America Great Again verfing in evangelikalen Kreisen vor allem Donald Trumps Lockruf Make America Pray Again, mit dem der Präsident nebenbei Bibelausgaben für $60 vermarktet. Dabei ist der Begriff evangelikal wenig präzise, zumal es sich nicht um eine Selbstbezeichnung handelt. Gemeint sind Menschen mit einem geschlossenen und an der wörtlichen Auslegung der Bibel orientierten Weltbild, denen persönliche Erweckung wichtiger ist als die Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika oder gar zur römisch-katholischen Kirche. Unter derart bibelfesten und treuen Christen hat man übrigens keine oder keine allzu großen Schwierigkeiten mit dem Lebenswandel des Präsidenten, bietet sich doch hier die King-David-Comparison an. So wie sich Gott einer doch in manchem fehlerhaften Person wie König Davids bedient habe, so sei auch Trump ein von Gott Gesandter, wurde der in evangelikalen Kreisen gut vernetzte Ben Carson, ein ehemaliger Minister Trumps, nicht müde zu betonen. Ebenso wenig wie die 20 Geistlichen, die Anfang März diesen Jahres im Oval Office für die US-Soldaten im Irankrieg und den sie befehligenden Präsidenten beteten, der mit geschlossenen Augen und betont ernstem Blick die segnenden Hände der Geistlichen auf seinen Schultern und Armen ertrug. Trump kann sich auf die politische Unterstützung dieser bibelfesten Christen verlassen. Seine eigenen Kenntnisse von der Bibel führen zuweilen zu besonderen Situationen. Erinnert sei an eine Szene vor 10 Jahren, als der Präsidentschaftskandidat Trump vor Studenten der Liberty University von den 2 Korinthern sprach, statt aus dem 2. Korintherbrief zu zitieren, wie es in seinem Manuskript hieß, und das Gelächter seines Publikums nicht verstand. Die Reaktion des Publikums bezog sich in diesem Fall nicht nur auf die offensichtliche religiöse Unkenntnis des Präsidenten, sondern erklärt sich letztlich auch als ungläubiges Staunen über dessen Ignoranz angesichts einer Tradition, die seit der Unabhängigkeit der Nation vor 250 Jahren in hohem Maße von Religion geprägt ist. Eine Nation, welche die Seele einer Kirche habe, wie der britische Publizist Chesterton 1922 in seinem Buch What I Saw in America formulierte. Dort schrieb er auch, dass in seinen Augen Amerika die einzige Nation sei, die auf ein Glaubensbekenntnis hin begründet worden sei, womit er die Unabhängigkeitserklärung meinte. Diese Wahrnehmung ist sicherlich der Durchdringung des öffentlichen Lebens und des politischen Sprechens in den USA durch religiöse Formeln und Bilder geschuldet, zu deren ersten das des Covenant gehört, des Bundes mit Gott, den die Puritaner in ihren Gründungsgedanken einfließen ließen. Der Amerikanist Michael Hochgeschwender warnt indes vor dem oft beschworenen Mythos, bei den Puritanern habe es sich um eine kleine Schar in Europa verfolgter Christen gehandelt, die aus Glaubensgründen aus Großbritannien nach Neuengland geflohen seien. Die Puritaner im Norden der späteren USA seien eben weniger puritanisch als vielmehr apokalyptisch gesinnt gewesen. Der Begriff Puritaner war übrigens zunächst eine spotthafte Fremdbezeichnung. Aber ihre Vision einer gottgesegneten Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Tugendperfektionismus war durchaus kompatibel mit bürgerlichen Wertvorstellungen. Auch war mit dem Puritanismus keineswegs religiöse Toleranz verbunden. Abweichler wurden hart bestraft. Was wohl auch zum Scheitern des Puritanismus geführt, den eigenen Mythos des Auserwähltseins jedoch befördert hat. Wenn es ein puritanisches Erbe gibt, dann das der Erweckung. Mehrere Erweckungsbewegungen erfassten Nordamerika von der späten Kolonialzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert. Allerdings auch andere Länder. Aber während beispielsweise in Deutschland Erweckung schnell zur Innerlichkeit und Empfindsamkeit eines Heinrich Jung Stilling führte und während in Frankreich der Réveil von der reformierten Kirche gleichsam eingenommen wurde, sind die Wellen des Great Awakening Manifestationen fundamentalistischen Denkens. Allerdings ist dieser Fundamentalismus nicht mit zunehmender Abkehr von der Welt zu verwechseln, wie der nächste Entwicklungsschub des amerikanischen Evangelikalismus zeigte, der im Zuge der zweiten großen Erweckungsbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand und Baptisten und Methodisten zum Aufstieg verhalf. Nachdem seit der Kolonialzeit Anglikaner, Presbyterianer, Kongregationalisten und Reformierte die vorherrschenden Kirchen gewesen waren. Prediger wie der Presbyterianer Lyman Beecher oder Alexander Campbell von der Christian Church betonten nun im Sinne des Fortschrittsoptimismus ihrer Zeit die soziale Gestaltungskraft der Religion und versöhnten diese nach Jahrzehnten des Predigens von Zurückhaltung und Armut mit dem Kapitalismus. Diese Verbindung von Religion, demokratischem Engagement und Marktkonformität gab dem Evangelikalismus ein genuin amerikanisches Gesicht, resümiert Michael Hochgeschwender in seinem Essay unter dem Titel »Amerikanische Religion, Evangelikalismus, Pfingstlertum und Fundamentalismus«. Zu diesem Gesicht gehört, mit Blick auf die Erweckungsbewegungen des 20. Jahrhunderts, ein sich zuspitzender und radikaler Anti-Intellektualismus, der sich besonders im populären Kampf gegen die Evolutionstheorie widerspiegelt und die zunehmend komplexe Wirklichkeit mit einem klar umrissenen und streng religiösen Weltbild beantwortet. Ab den 1970er Jahren und in den Cultural Wars gegen Liberalisierungstendenzen der amerikanischen Gesellschaft wurden evangelikale und anti-intellektuelle Deutungshorizonte dann zum Vektor politischer Entscheidungen. Tausende von amerikanischen Freikirchen und Megachurches verstanden und verstehen sich als Versammlung von Erwählten, deren Erwartung an den Staat darin besteht, für den Gehorsam gegenüber Gott zu sorgen. Dies durchzusetzen erwarteten sie vornehmlich und zunehmend von der Republikanischen Partei. Und diese erkannte in ihnen das entscheidende Wählerpotenzial. Es ist keine neue Erkenntnis, dass der Erfolg Trumps auch darin besteht, jeder potenziellen Wählergruppe das zu bieten, was sie erwartet. Auch wenn sich die Botschaften zu widersprechen scheinen. Eher unklar war und ist in dieser Hinsicht die Positionierung der Mitglieder der katholischen Kirche in den USA, der übrigens erst zwei Präsidenten in der Geschichte des Landes angehörten, nämlich John F. Kennedy und Joe Biden. Womöglich liegt dies daran, dass mit dem amerikanischen Sendungsbewusstsein und dem Katholizismus zwei Universalismen aufeinandertreffen, ja in Konkurrenz zueinander treten. Und womöglich liegt in dieser Konkurrenz auch der tiefere, wenn auch nicht reflektierte, Grund der verbalen Angriffe Trumps auf den Papst. Die Wahl des Amerikaners Robert Prevost zum Papst und dessen bedächtig, aber klar formulierte Kritik an der Rhetorik und Politik Trumps sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der konservative Katholizismus in den USA in letzter Zeit einen zunächst wenig sichtbaren, dafür aber umso wirkungsvolleren Einfluss entwickelt. Wobei sich Konservatismus in diesem Fall nicht allein auf die immer wieder angeführten Themen Abtreibung und Homosexualität bezieht, bei denen viele Katholiken im Schulterschluss mit evangelikalen Kreisen zu Trump-Unterstützern wurden. Die neuen Themen, die der Vizepräsident und konvertierte Katholik J.D. Vance setzt, stellen einen Angriff auf den Liberalismus der Gründerväter dar und gehören zur klassischen Ablehnung offener Gesellschaften, wie sie sich seit den Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts und in Reaktion auf diese entwickelt haben. Mit Vance bekommt die häufig prinzipienlos wirkende und oft zu beobachtende Sprunghaftigkeit Trumps einen intellektuellen Überbau, der an die Religiosität mancher Gründerväter anknüpft, deren liberale Grundüberzeugungen aber eher als Last empfindet und im Zweifelsfall über Bord wirft. Übrig bleibt ein Weltbild, das sich an Augustinus Gottesstaat orientiert und die USA unter Obama und Biden als Gegenbild dazu, als verdorbene weltliche Macht in den Händen des Antichristen sieht. In einem Gespräch mit dem Fox News-Moderator Sean Hannity zitierte Vance den angeblichen Ordo Amoris des Augustinus und zog daraus den Schluss, dass Christen zuerst die eigene Familie zu lieben hätten, dann den Nachbarn, dann das eigene Land und erst dann könne man sich auf die ganze Welt konzentrieren. Augustinus erscheint hier als Spiritus Rector der Maga-Bewegung. Dass es sich bei dieser Augustinus-Lesart um ein irreführendes digitales Lexikonwissen handelt, darauf hat der Bonner Kirchenhistoriker Wolfram Kinzig unlängst überzeugend hingewiesen. Doch seit dem Mai vergangenen Jahres sitzt ein Augustinermönch auf dem Stuhle Petri, der zum Zeitpunkt seiner Wahl neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft besaß. Robert Francis Prevost setzte sich noch als Kurienkardinal intensiver mit der Politik J.D. Vance und dessen Augustinusverständnis auseinander. So teilte Prevost im Februar 2025 in den sozialen Medien einen Post, der die Überschrift trug: J.D. Vance liegt falsch. Jesus verlangt nicht, unsere Liebe zu anderen abzustufen. Diese universelle Position Prevosts teilt der US-amerikanische Vizepräsident ganz offensichtlich nicht. Auch so begegnen sich also Religion und Politik in den USA. Trotz der vielen Säkularisierungsschübe in den vergangenen 250 Jahren ist das religiöse Erbe der Gründerväter der USA immer noch lebendig, dessen Kern ja ein universalistisches Heils- und Glücksversprechen war. Durchgesetzt hat sich derzeit aber offenbar eine antiliberale und antidemokratische Variante, die den Heilsbringer preist, der God's Own Country und letztlich die ganze Welt vor dem Antichristen bewahrt. Kritische Beobachter in den USA befürchten, dass eine demokratische Wahlentscheidung nichts gelten werde angesichts solcher Allmachtsfantasie. Dies wäre mit Blick auf die 250-jährige Geschichte der USA eine düstere Prophezeiung. Wie auch immer, die Religion wird in den Vereinigten Staaten ein wichtiger politischer Faktor bleiben. Das mag den einen in große Unruhe versetzen und eine andere wiederum zuversichtlicher in die ungewisse Zukunft schauen lassen.
250 Jahre USA, God's Own Country. Sie hörten eine Sendung von Clemens Klünemann. Es sprachen Henning Hartmann und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen, damit die Bibel kein Wortmuseum wird. 20 Jahre Bibel in gerechter Sprache.
NDR Kultur.